Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Triple Double, der NBA Talk auf meinsportpodcast.de.
Das Thanksgiving-Wochenende in den USA ist vorbei. Am gestrigen Sonntag gab es 8 Spiele in der NBA. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich jetzt mit unserem NBA-Experten Patrick Rebin. Hallo Patrick.
Ich grüße dich, hallo.
Wir fangen an mit der Mittagsmatinee bei den Los Angeles Lakers. Die hatten nämlich die Orlando Magic zu Hause zu Gast und verloren mit 104 zu 108. Und dabei stahl ein Spieler der Orlando Magic dann LeBron James so ein bisschen die Show.
Ja, definitiv. Und das ist irgendwie gefühlt immer der gleiche Spieler bei den Orlando Magic. Nikola Vucevic, absoluter Top-Akteur, 31 Punkte und 15 Rebounds. Und ja, du hast es schon gesagt, der hat LeBron James so ein bisschen die Show gestohlen. LeBron James selber nur mit 24 Punkten. Und ja, eben der Niederlage gegen die Orlando Magic. Lonzo Ball, der hat nach dem Spiel dann die Niederlage wie folgt beschrieben. One step back, two steps forward. Also ein Schritt zurück, zwei Schritte nach vorne. Mal schauen. Von Lonzo Ball kommen ja des Öfteren kluge Ratschläge an das Team, aber selber steht er dann halt doch immer noch so ein bisschen im Schatten und kommt nicht ganz so gut raus, wie man es vielleicht von ihm erwartet hat. Aber dafür haben die Lakers ja zum Glück ihren anderen Rookie, ihren schlechter oder niedriger gedrafteten Rookie, der dafür viel, viel mehr einschlägt, nämlich Kyle Kuzma. Aber mit dem Sieg, ja, mit dem schafften die Magic, was ihnen in 29 Jahren nicht einmal gelang, nämlich einen Regular Season Sweep gegen die Lakers zu landen. Haben ja nur 2 Spiele gegeneinander in dieser Saison. Aber dennoch 2 Spiele gehen an die Orlando Magic, die ja sowieso nicht schlecht dastehen in dieser Saison. Also wirklich ordentlich spielen bisher jetzt momentan mit einem Rekord von 10-10. Also mal schauen, was wir da in dieser Saison noch hören werden von Orlando und ob sie es vielleicht dieses Jahr in die Playoffs schaffen können, beziehungsweise wie weit es da noch in den Playoffs gehen kann für Orlando, gerade natürlich mit einem Spieler wie Nikola Vucevic bei sich im Team, der wirklich, wirklich stark spielt die letzten Wochen und eigentlich schon die ganze Saison lang. Das Spiel, das begann überhaupt nicht gut für Orlando, 29-19 im ersten Viertel, doch sie konnten sich steigern und dann vor allem im zweiten und dritten Viertel lief es richtig, richtig gut für die Magic. Da haben sie sich dann eben die wichtigen Punkte erspielt und haben sich da eben in diesen beiden Vierteln auch so ein bisschen in Front gespielt vor den Los Angeles Lakers. Und ja, auch im vierten Viertel begannen die Magic dann wieder so ein bisschen zu wanken, doch die Lakers, die konnten es dann am Ende nicht zu Ende bringen, verlieren damit das Spiel. Und am Ende war es dann noch Terrence Ross und Aaron Gordon vor allem zu verdanken, die die entscheidenden Punkte setzten in diesem Spiel für die Orlando Magic. Die Lakers, die hatten am Ende bis ungefähr 2 Minuten 24 ein Game-Tying, also ein Run von 14 und 4, der das Spiel dann unentschieden machte. Und ja, das tat dem Magic besonders weh, wenn man gesehen hat, wie sie eben im zweiten und dritten Viertel gespielt haben, dass sie dann eben im letzten Viertel wieder so böse kassieren. Aber am Ende hat es den Lakers eben nichts gebracht. Bei den Lakers, da waren es vor allem, wie schon gesagt, LeBron James, Kyle Kuzma und Brandon Ingram, die das Team so ein bisschen durch das Spiel zogen. Und für die Lakers, für die endet damit auch eine 3-Spiele-Siegesserie. Und der Albtraum für die Lakers in dieser Saison hat einen Namen. Wir haben heute schon öfter über ihn geredet. Nikola Vucevic hatte insgesamt 33,5 Punkte in den beiden Spielen gegen die Lakers, 14 Rebounds und 3,5 Assists. Also wirklich ordentlich hier von Nikola Vucevic, der, man kann es nicht anders sagen, das Team so ein bisschen durch die Saison auch zieht und jetzt eben auch so ein bisschen durch das Team, durch dieses Spiel hier gezogen hat. Am Ende kamen dann die entscheidenden Punkte von Terrence Ross und Aaron Gordon, aber Nikola Vucevic hat definitiv mit seiner starken Leistung über das komplette Spiel die Vorarbeit dafür geleistet.
Die Phoenix Suns konnten drei Viertel lang gegen die Detroit Pistons mithalten. Erst dann zogen die Pistons davon und holten sich den Heimsieg im Nachmittagsspiel in Detroit mit 118 zu 107. Dabei konnten sechs Spieler zweistellig punkten für die Detroit Pistons. Andre Drummond war der eifrigste Punktesammler neben Reggie Jackson. Beide haben 19 Punkte aufs Scoreboard gebracht. Dazu kamen von Andre Drummond noch 16 Rebounds. 16 Punkte gab es dazu auch noch von Blake Griffin, 15 Punkte von Langston Galloway und 14 von Stanley Johnson. Bei den Phoenix Suns konnte vor allen Dingen Devin Booker überzeugen mit 37 Punkten, 14 von 24 aus dem Feld, 58,3% Trefferquote, nur von hinter der Dreierlinie funktionierte es nicht so richtig. Das einzige Problem, was die Phoenix Suns hatten, ist, dass TJ Warren Ende der ersten Halbzeit ejected wurde nach zwei technischen Fouls. Er fehlte den Suns in der zweiten Halbzeit. 25 Punkte, 13 Rebounds gab es von Super-Rookie DeAndre Ayton, der auch einen wirklich guten Job machte gegen Andre Drummond. Aber es reicht im Moment nicht für die Phoenix Suns, solche Spiele zu gewinnen. Die Detroit Pistons gewinnen in Detroit und werden damit weiterhin in der Eastern Conference eine ordentliche Rolle bislang spielen. Die Charlotte Hornets haben bei den Atlanta Hawks mit 123 zu 124 verloren. Wildes Spiel dort.
Definitiv, definitiv. Und ich denke mal, die Überschrift des Spiels müsste eigentlich dann lauten, die Atlanta Hawks kommen schlecht ins Spiel, dafür aber umso besser wieder aus dem Spiel raus. Denn es war wirklich sehr, sehr knapp, sehr, sehr eng. Und wie du schon gesagt hast, ein extrem wildes Spiel. Im ersten Viertel bekamen die Hawks noch richtig auf die Mütze. 43 zu 32 ging das erste Viertel nach Charlotte. Aber im zweiten und dritten Viertel, genauso wie im vorherigen Spiel der Orlando Magic gegen die LA Lakers, konnten sich die Hawks durchsetzen. Und ja, am Ende war es Kemba Walker, der es dann nochmal versuchte, doch der Game-Winner des Tages sozusagen. John Collins stoppte auch ihn. John Collins mit 23 Punkten, Mann des Tages beim Sieg der Hawks. Und es war ja nicht nur irgendein Sieg, sondern die Hawks konnten mit diesem Sieg gleichzeitig eine 10-Spiele-Niederlagenserie beenden. Also wirklich ein wichtiger Sieg. Klar, sie sind am Tanken, das ist relativ offensichtlich bei den Atlanta Hawks. Aber so ein Sieg zwischendurch tut dann halt eben doch mal ganz gut, um die Moral der Spieler und auch die Moral der Fans natürlich so ein bisschen hochzuhalten. Und ja, dass sie da nicht komplett ins Niemandsland abtrudeln irgendwie. Kemba Walker, der hat in diesem Spiel sogar nur 7 von 23 aus dem Feld, immerhin für 22 Punkte. Topscorer der Hornets, Malik Monk, der hat ein Career-High geteilt mit 26 Punkte bei 7 Dreiern insgesamt. Also auch hier sehr ordentlich von Malik Monk. Aber am Ende soll es dann halt eben nicht reichen, weil die Atlanta Hawks wirklich im zweiten und im dritten Viertel viel, viel besser gespielt haben und sich da eben dadurch dann auch verdient den Sieg, ja, verdient haben im Grunde genommen. Die Führung für die Hawks brachte mit rund 4 Sekunden auf der Uhr dann Kent Bazemore mit einem Layup vor Bayern Dwayne Bacon. Und die Hawks, die begannen das Spiel mit dem schlechtesten NBA-Record und der schlechtesten Defense der Liga. Und ja, mittlerweile schaut es eben gar nicht mal mehr so schlecht aus. Am Ende werden die Hawks weit unten stehen, ist ja auch der Sinn hinter einem Tank, was ich immer persönlich ein bisschen schade finde, weil halt eben, ja, die Spieler leiden drunter unter solchen Tanks, weil die Spieler nicht das zeigen können, was sie drauf haben im Grunde genommen. Und gerade wenn du junge und ambitionierte Spieler dabei hast, wie zum Beispiel natürlich nicht zu vergessen, Trae Young bei den Atlanta Hawks war ja der diesjährige First-Round-Pick hier der Hawks, dann ist das für die Spieler nicht schön und sie können nicht das zeigen, was sie eigentlich zeigen können und zeigen wollen. Und natürlich auch für die Fans ist es überhaupt gar nicht schön, wenn die, wenn du merkst, dass das Team die Möglichkeit hätte, Spiele zu gewinnen, aber am Ende dann doch absichtlich verliert. Haben sie ja letzte Saison schon gemacht, war wahrscheinlich auch einer der Gründe, wieso Dennis Schröder nicht mehr ganz so glücklich dort war. Man hat es ja auch immer wieder gemerkt, dass Dennis Schröder eben die Spiele noch versucht hatte zu gewinnen, die Spiele gewinnen wollte, aber dann halt eben auch gerade kurz vor Ende von Mike Budenholzer ausgewechselt wurde und nicht mehr rein durfte. Ja, wie hart beide Teams es in diesem Spiel versucht haben, zeigen die Dreier-Stats auch so ein bisschen. Insgesamt 84 Versuche von beiden Teams zusammen. Die Trefferstatistiken waren dann nicht ganz so gut, aber es ist trotzdem krass. 84 Dreierversuche ist so ein bisschen Desperation Mode. Beide Teams haben es versucht, von außen so ein bisschen das Spiel zu lenken und von außen das Spiel so ein bisschen zu steuern. Am Ende haben es die Atlanta Hawks dann gewuppt, am Ende haben es die Atlanta Hawks gewonnen. Und ich denke mal, wir werden noch relativ viel Spaß auch diese Saison mit den Charlotte Hornets haben, denn Kemba Walker spielt schon eine wirklich gute Saison und ich denke mal, wenn so ein paar Spiele ins Land gehen, dann wird sich das auch noch so ein bisschen auspendeln und zumindest nächste Saison können wir dann, denke ich mal, auch relativ viel von den Charlotte Hornets erwarten, wenn sie so in der Form einigermaßen zusammenbleiben und sie vielleicht noch ein, zwei gute Spieler dazu holen können.
Wenn Jimmy Butler und Joel Embiid beide über 30 Punkte machen, wird es für die Philadelphia 76ers relativ schwierig, Spiele zu verlieren. Sie hätten es beinahe trotzdem geschafft gegen die Brooklyn Nets. In Brooklyn haben sie nur knapp mit 127 zu 125 gewonnen. Und das, wie ich gesagt habe, trotz mehr als 30 Punkten von Jimmy Butler und Joel Embiid. Butler mit 34 Punkten, 12 Rebounds, Joel Embiid mit 32 Punkten, 12 Rebounds. Dazu gab es noch von vier weiteren Spielern zweistellige Punktezahlen, 16 Punkte von Landry Schmidt, 15 Punkte von J.J. Redick, 13 von Ben Simmons. Ja, und trotzdem wurde es eine ganz, ganz enge Geschichte, weil nämlich sich auch D'Angelo Russell und Spencer Dinwiddie dann gegenstellten. D'Angelo Russell mit 38 Punkten, 8 Rebounds und 8 Assists, ganz knapp am Triple-Double vorbei, 16 von 28 hat er aus dem Feld getroffen. Dazu Spencer Dinwiddie in 29 Minuten 31 Punkte aufs Scoreboard gebracht. 17 Punkte, 10 Rebounds gab es noch von Jared Allen. Eine ganz knappe Nummer, die die Sixers dann am Ende mit 127 zu 125 gewonnen haben. Die Utah Jazz, die wissen nicht so richtig, wie ihnen geschieht. Eigentlich als Playoff-Team angetreten, hängen sie im Moment im Keller der Western Conference rum. Bei den Sacramento Kings gab es einen 133 zu 112 Sieg. Das wird ihnen ein wenig Erleichterung gebracht haben.
Definitiv, und das ist auch schön für den Spieler, der die Jazz angeführt hat in diesem Spiel, Ricky Rubio, ja, 27 Punkte gegen die Sacramento Kings. Ricky Rubio war ja damals, als er noch bei den Minnesota Timberwolves gespielt hat, immer so als der Top-Spieler und hier und Go-To-Guy auch so ein bisschen. Da wurde wirklich nur drauf gewartet, bis die Minnesota Timberwolves endlich dann so ein bisschen ihren Breakthrough haben. Jetzt war es ein bisschen ruhig um ihn und ich weiß nicht, irgendwie freut es mich, dass Ricky Rubio jetzt hoffentlich bei den Utah Jazz dann dort angekommen ist, wo er eben auch öfters mal solche Spiele und solche Leistungen wieder zeigen kann. Rubio hatte 23 seiner 27 Punkte in der ersten Halbzeit, also da dann tatsächlich auch in der zweiten Halbzeit ein bisschen abgeflacht, sonst hätte es vielleicht noch deutlicher ausgehen können für die Utah Jazz. Und neben ihm half vor allem Rudy Gobert dabei, den Sieg am Ende zu sichern. Nur ein Viertel der Jazz unter 30 Punkten und im letzten gab es sogar insgesamt 42 Punkte für die Gastgeber eingeschenkt. Gobert hat 11 von Utahs ersten 13 Punkten im dritten Viertel gescored. Unter anderem zwei richtig, richtig, richtig böse und donnernde Zwei-Hand-Dunks innerhalb von 60 Sekunden. Also auch hier so ein bisschen Show-Basketball gewesen bei den Utah Jazz in diesem Spiel gegen die Sacramento Kings. Und ja, bei den Kings, da wollte einfach nicht so richtig funktionieren. Sie wurden outgereboundet, 49 zu 36, 23 von 31 nur an der Freiwurflinie. Also hier wirklich teilweise grauenvolle Stats für die Kings. Bogdan Bogdanovic, der hatte 20 Punkte bei seinem ersten Start in dieser Saison. Marvin Bagley III packte noch 18 Punkte oben drauf. Aber die Jazz, die hielten die Kings bei einem Saisontief von 13 Fastbreak-Punkten, also nur insgesamt 13 Punkte aus dem Fastbreak machen können, die Sacramento Kings. Und ja, Sacramento ist bei 0 und 6, wenn sie dem Gegner 50% oder besser aus dem Feld erlauben. Und wie gesagt, jetzt bei diesem Spiel die Utah Jazz einfach extrem stark gewesen. Ricky Rubio extrem stark gewesen, vor allem in der ersten Halbzeit. Nahm in der zweiten dann lediglich nur noch 4 Würfe. Aber wie gesagt, am Ende war es halt eben seine Leistung in der ersten Halbzeit 23 von 27 Punkten. Richtig, richtig, richtig ordentlich. Und Donovan Mitchell, der Leading Scorer von Utah, der hatte sich beim Spiel gegen die Lakers so ein bisschen verletzt und noch ist nicht ganz sicher, wann er auf das Parkett zurückkehrt. Er wird mit Sicherheit vermisst in Utah, aber wie man sieht, kommen dann eben auch die anderen Spieler, die dann absteppen können und die Spiele für die Utah Jazz gewinnen, wenn Donovan Mitchell weiterhin draußen ist.
Die Miami Heat verloren bei den Toronto Raptors mit 115 zu 125. Die Raptors angeführt von Kawhi Leonard mit 29 Punkten und 10 Rebounds. Allerdings bekam er auch ordentlich Unterstützung. Pascal Siakam mit 21 Punkten, Jonas Valanciunas 17 Punkte, 10 Rebounds und Kyle Lowry 12 Punkte und 10 Assists konnten sich auf dem Scoreboard verewigen. Dazu gab es noch 4 weitere Spieler, die zweistellig gepunktet haben. Zum Beispiel Fred VanVleet, der in 19 Minuten 10 Punkte dann beisteuern konnte bei den Miami Heat. Konnte vor allen Dingen Altmeister Dwayne Wade überzeugen. Der hatte so ein bisschen eine Vintage Night. 35 Punkte für ihn. Dazu bekam er vom Bam Adebayo Unterstützung. Der hatte mit 16 Punkten und 21 Rebounds durchaus ordentliche Leistung gebracht. Und er hat Hassan Whiteside ersetzt, der nur 12 Minuten spielen konnte, in denen 2 Punkte und 5 Rebounds gebracht hat. Die Toronto Raptors weiterhin in der Spitzengruppe der Eastern Conference. Die LA Clippers gewannen ein ganz knappes Spiel bei den Portland Trailblazers mit 104 zu 100. Und auch hier müssen wir einen Mann herausstellen, Tobias Harris.
Definitiv. Tobias Harris führt die Clippers mit 34 Punkten und 11 Rebounds zum Sieg über die Portland Trailblazers. Und die LA Clippers sind tatsächlich Tabellenführer im Westen. Es ist immer noch so surreal irgendwie. Vor den Warriors, vor Portland und extrem weit vor Houston, die momentan nur auf Platz 9 in der Western Conference stehen. Vor diesen üblichen Verdächtigen machten die Lakers auch Portland in diesem Spiel eben das Leben wieder extrem schwer. Die Clippers konnten nur ein einziges Viertel gewinnen und das war auch nur die Blazers irgendwie offensichtlich meinten, so ein bisschen schlafen zu müssen. 38 zu 16 im dritten Viertel, das war der absolute Neckbreaker für Portland. Dabei sah es gegen Ende eigentlich wieder ganz gut aus für die Trailblazers, doch Danilo Gallinari, der war noch nicht satt in diesem Spiel. Tiebreaking Jumper mit 47 Sekunden auf der Uhr, Turning Point fürs Spiel so ein bisschen und Damian Lillard, der hatte 30 Punkte für Portland, brachte aber am Ende nichts. Die Portland Trailblazers, die zur Halbzeit tatsächlich auch noch mit 13 Punkten führten und dann im dritten Viertel eben alles hergaben. Der Turning Point des Spiels war so ein bisschen die Verletzung von Yusuf Nurkic, dem gesetzten Top-Center und Verteidigungsanker der Blazers. Der verletzte sich nämlich kurz vor der Halbzeit und die Clippers starteten direkt mal mit einem 20-4 Run in die zweite Halbzeit. Also haben den Portland Trailblazers da durch die Verletzung von Yusuf Nurkic wirklich einiges auf die Mütze gegeben. Die Tiefe der Clippers ist wohl so ein bisschen der Grund für ihre momentane Position in der Tabelle, wobei, wie ich gerade eben schon gesagt habe, im Westen halt wirklich alles extrem eng ist. Also die Clippers sind mit 13 und 6 auf dem ersten Platz. Und tatsächlich geht es runter bis zum 14. Platz, bis zu den Utah Jazz, das mit 9 und 11 gar nicht mal so schlecht aussieht. Wie schon gesagt, die Houston Rockets sind mit 9 und 9 auf dem 9. Platz und nicht in den Playoffs momentan. Also die Western Conference bleibt richtig, richtig spannend. Und ich bin wirklich ich freue mich einfach mega drauf, dann über die Saison zu sehen, was sich da noch so tut und welche Favoriten sich dann vielleicht eben auch rauskristallisieren können in der Western Conference. Wie gesagt, die Golden State Warriors lediglich an Platz 2 momentan mit 14 und 7. Eben, wie gesagt, die Clippers an 1 mit 13 und 6. Und ja, dann ist es halt eben die Prozentzahl der Siege, die über die Tabelle momentan entscheidet. Bestimmt auch eine Überraschung, die Denver Nuggets an Platz 3 und die Memphis Grizzlies an Platz 4. Also es ist wirklich noch spannend, wo es am Ende der Saison hingeht in der Western Conference. Ich denke mal, am Ende müssen wir natürlich auch wieder mit den altbekannten Teams, gerade natürlich mit den Golden State Warriors, die ja den Freepeat so ein bisschen schaffen wollen, rechnen. Also mal schauen, wo es hingeht am Ende der Saison in der Western Conference.
Ein Spiel haben wir noch, das der New York Knicks bei den Memphis Grizzlies, was die Knicks gewonnen haben und wo heute Nacht Enes Kanter wahrscheinlich vor Aufregung kaum schlafen kann, weil der hat ein Monsterspiel gebracht. 2020-Spiele sind sowieso immer eher eine Rarität, 20 Punkte, 20 Rebounds oder 20 Assists. Enes Kanter brachte 21 Punkte und 26 Rebounds für die New York Knicks nach Hause und war damit der Garant, weil er das Brett komplett dominiert hat. Die New York Knicks haben 56 Rebounds gebraucht, die Memphis Grizzlies nur 41. Also Enes Kanter hat nur 15 Rebounds weniger gebracht als das komplette Grizzlies-Team. Dazu noch die 21 Punkte, 9 von 16 aus dem Feld. Und dann bekam er Unterstützung von Tim Hardaway Jr., der 22 Punkte aufs Parkett brachte. 17 Punkte von Emmanuel Mudiay und 15 Punkte von Trey Burke. Da halfen dann auch die 27 Punkte von Marc Gasol und die 23 Punkte und 11 Assists von Mike Conley nicht. Die Memphis Grizzlies verlieren zu Hause gegen die New York Knicks. Die Memphis Grizzlies stehen trotzdem ordentlich da in der Western Conference bei 12 Siegen und 7 Niederlagen. Die New York Knicks ja krauchen so langsam aus dem Tabellenkeller der Eastern Conference mit 7 Siegen und 14 Niederlagen. Das waren die 8 Spiele der NBA aus der letzten Nacht. Das war Patrick Rebin, unser NBA-Experte, mit seinen Einschätzungen zu diesen Spielen. Danke, Patrick.
Sehr gerne.
Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.